Heute beginnen wir mal wissenschaftlich. Nämlich, wir beschäftigen uns mit der Ornithologie. Weiß jemand, was das ist? Genau. Ornithologie, da ein Ornithologe beschäftigt sich mit der Vogelkunde. Und dazu habe ich auch noch eine Frage mitgebracht in Form eines Bildes. Und die Frage geht an euch: Kennt ihr diesen Vogel? Jetzt bitte nicht sagen Karl oder Martha oder sonst irgendwas. Wisst ihr, das, was das für ein Vogel ist? Es ist eine Schwalbe, genau. Danke. Also Schwalben, die haben ja einen besonderen Status eigentlich bei uns in der Gegend. Also sie sind erstens mal sind sie Sympathieträger angeblich. Das habe ich nachgeschaut. Sie gelten als Sympathieträger. Gelten allerdings auch als Glücksbringer. Glücks- und Segensbringer. Genau, sagen wir mal Segensbringer. Zumindest war es früher so, dass die Schwalbe oder wo sie ihr Nest gebaut hat, dieses Haus unterstand einen besonderen Schutz. Bei Wohnhäusern war es meistens so Blitz- und Feuerschutz, aber in meiner Kindheit kann ich mich noch erinnern, wie ich meinem Freund beim Stall ausmisten geholfen habe oder wo wir die Milch immer geholt haben, da sind die Stallfenster immer offen und da sind die Schwalben rein und raus geflogen. Und da waren immer Neste. Und Schwalbenneste sind übrigens geschützt, man darf sie nicht entfernen. Die Schwalben, die haben eine ganz besondere Bedeutung. Aber nicht nur, dass sie uns Schutz bringen oder Schutz schützen sollen oder Glück bringen, Segen bringen oder Sympathieträger sind, sie haben noch eine andere Bedeutung. Vor allem, wenn sie in der Mehrzahl auftreten. Ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer bzw. Frühling. Also sie sind ein Bote der neuen warmen Jahreszeit. Das ist doch was Schönes. Also die Schwalben, sie kommen immer wieder an ihren Nistplatz zurück nach einer weiten Reise in den Süden, in den Wintermonaten, kehren sie in den Frühlingsmonaten zurück, um bei uns oder in unserem Breitengrad zu nisten. Früher war das noch wesentlich mehr verbreitet als heutzutage, aber sie sind Frühlingsbote. Und sie zeigen uns auch, dass sie immer wieder an ihren Ort, an ihren geliebten Ort zurückkehren. Was ich nicht gewusst habe, dass sie auch an einem ganz besonderen Ort ansässig waren oder vielleicht sogar noch sind, waren. Nämlich im Tempel Gottes. Im Tempel Gottes haben sie ihre Nester gebaut, also da ging es vielleicht so zu, wie so in manchen Stellen, wo die Schwalben rein und raus geflogen sind. Und da bin ich drauf gestoßen durch einen Psalm, der mich die vergangenen Tage, ja Wochen schon etwas mehr in Anspruch genommen hat, über den ich nachgedacht habe. Und ich sinnte über das Wort, weil ich ihn einfach gigantisch finde. Und das ist der Psalm 84. Und wenn wir uns den Psalm anschauen, den Psalm 84, wir werden ihn nachher noch an der Folie, oder vielleicht kommt er gleich, der beginnt mit dem ersten Vers, das ist ein Psalm, der vorzusingen ist. Es ist ein Lied von den Nachkommen Korachs, also einer Art oder einen Levitenstamm, um vorzusingen und mit Saiteninstrumenten vorzuspielen. Psalmen sind eigentlich Lieder. Und ich kenne eigentlich kein Lied, das für einen einmaligen Zweck zum einmaligen Singen gedacht ist. Lieder sind eigentlich da, dass man sie in Erinnerung ruft, dass man sie immer wieder singt und je öfter man sie singt, desto leichter bleiben sie hängen. Und so entstehen auch Evergreens. Also ich kenne noch viele Lieder, die ich in der Jugend gelernt habe, nicht nur in der Kinderstunde, auch außerhalb, ich gebe es zu, deren Text mir durchaus geläufig sind. Und ich mich freue, wenn ich sie wieder höre. Und dieser Psalm, so wie alle Psalmen, sind auch so Evergreens. Also die immer wieder gesungen werden sollen, die immer wieder in Erinnerung gerufen werden sollen, die immer wieder sich bewusst geworden sind. Und ich finde, das ist ein Psalm, der vor allem uns einiges deutlich macht. Und dieser 84. Psalm, den habe ich mal in drei, ja, sagen wir mal, Strophe oder Kapitel versucht aufzugliedern. Und der erste Schwerpunkt, den ich draufsetze, der ist in den Versen 2 bis 5 beschrieben. Das werden wir jetzt gemeinsam lesen. Da sind wir. Wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich, ja, ich vergehe für Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohen Herzen anbeten will. Selbst ein Vogel findet dort ein Heim und die Schwalben bauen ihr Nest und ziehen ihre Jungen auf, nahe bei deinen Altären, allmächtiger Herr, mein Gott und König. Wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen dürfen, sie werden dich jederzeit loben. Eine Überschrift zu diesem Vers war für mich Sehnsucht. Diese Verse sprechen von einer Wohnung, von einem Zuhause vor den Vorhöfen oder des Hauses Gottes, damit ist der Tempel gemeint, der Tempel zu Jerusalem. Und dieser Tempel war für die Juden im Alten Testament ein Ort der Begegnung. Man hatte gewisse Jahreszeiten, man hatte gewisse Wochenzeiten, in denen man aufgefordert wird, den Tempel aufzusuchen, sich dort zu treffen. Und das hatte einen Grund, weil er eine Begegnungsstätte nicht nur für die Juden war, sondern es war das Zuhause Gottes. Es war eine Stätte, in der man Gott begegnen konnte. Ihn antreffen, ihn ansprechen, wirklich seiner Gegenwart bewusst wurde, indem man seiner Gegenwart bewusst wurde. Und das muss was ganz Besonderes, was ganz Spezielles gewesen sein, Gott zu begegnen. Vielleicht ist es auch heute noch etwas ganz Besonderes für manche. Jedenfalls dem Schreiber dieses Psalm, eigentlich war es ein Torwächter, die Söhne Korachs waren dazu ausgesandt, die Tore des Tempels zu bewachen. Allerdings, sie waren auch als Psalmist, Schreiber oder Liedsongtexter und durchaus bekannt. Sie haben einige Psalmen geschrieben. Und dieser Psalmist, der war auf einmal getrennt von dem Tempel. Was auch immer der Grund war, kann sein, dass die 11-monatige Pause, die sie gehabt haben, weil sie immer nur für einen Monat eingeteilt waren, der Grund war, oder aus irgendeinem Grund konnte er nicht mehr zu diesem Tempel gehen. Und das bedeutete ihm für etwas ganz, ganz was Schlimmes. Nämlich, er konnte Gott nicht begegnen. Er ist Gott nicht mehr begegnet. Und er schaut da fast ein bisschen neidisch auf diese Vögel und auf diese Schwalben, die Freiheit haben, da einfach rein und raus zu gehen und dort zu sein. Und es macht sich schon bemerkbar, welche Sehnsucht er gehabt hat, in diesen Tempel zu kommen. Und wir müssen festhalten, es geht hier nicht um das Bauwerk des Tempels, obwohl das auch gigantisch war und für viele bestimmt interessant anzuschauen, sondern es ging um den Inhalt in dem Tempel. Um das, was da drin passiert, was da drin war, und das war die Gegenwart Gottes. Es zerfraß ihn förmlich. Es machte ihn fertig. Warum kann ich da nicht mehr rein? Warum darf ich da nicht sein? Hey, das ist doch so super dort. Wie glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen dürfen. Und sie werden dich jederzeit loben. Und das ist ein, ja, kann man das Synergieeffekt nennen? Dass wenn man die Gegenwart Gottes sucht, es unmittelbar zu einem Loben und Preisen kommen muss. Wer Gott erfährt, wer Gott begegnet, dem bleibt nichts anderes übrig, als vor ihm niederzufallen oder die Hände zu erheben und ihn zu loben und zu preisen, weil man der Größe Gottes bewusst wird. Sehnsucht. Sehnsucht, was ist denn eigentlich der Auslöser von Sehnsucht? Ich komme darauf später nochmal. Jedenfalls, dieser Ort war für ihn wichtig. Dieser Ort war für den Psalmisten nicht nur wichtig, es war für ihn heilig. Vielleicht kennt ihr auch oder habt ihr schon in eurem Leben so manche Erlebnisse oder Begebenheiten erlebt, wo ihr gesagt habt, hey, da will ich dabei sein. Das ist mir wichtig. Da schlägt mein Herz dafür. Ich erzähle euch eine Erfahrung aus meinem Leben. Es war Weihnachten 2019. Meine Familie feierte mit mir das Weihnachtsfest und ich erhielt ein ganz besonderes Geschenk. Mein Sohn, Benedikt, überreichte mir einen Kuvert. Und als ich das Geschenk auspackte, war da etwas Besonderes drin. Ein Flugticket nach Rom. Erstens mal besonders, hey, Rom. Zweitens, die Zusage, das wird ein super toller Männertrip. Mit drei sehr, sehr gut Bekannten, zwei sind auch hier drin oder unter uns. Also wir sollten nach Rom fahren, 4 Tage, Männerrohrs, klasse, schöne Gemeinschaft. Das dritte war noch, das war der Höhepunkt, es waren nochmal Tickets drinnen. Und zwar zum Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft 2020 in Rom. Wow, wirklich etwas. Und die Zeit dorthin, es war super. Also wir haben uns sofort am Abend noch zusammen telefoniert und die Freude war bei allen so ziemlich gleich groß. Und hat gesagt, ja, das ist wirklich was, da wollen wir hin. Da hat das Herz dafür geschlagen. Das wollten wir erleben. Das wollten wir machen. Und ich muss zugeben, ich habe es nicht geschafft, diese Freude darüber zu verbergen. Dann kam Corona. Die Europameisterschaft wurde ausgesetzt bzw. verschoben. Und die Tickets, mit denen man nur mit sehr viel Geschick drangekommen ist, verfielen. Das Ganze ist ins Wasser gefallen. Schade. Was ich damit verdeutlichen will, ist die Enttäuschung, nicht dorthin gekommen zu sein. Die Vorfreude. Und so muss es ungefähr dem Psalmisten gegangen sein. Er wollte in den Tempel, er will in den Tempel und er konnte nicht. Aber die Freude darüber, die Begeisterung, Gott nahe zu sein, dort zu sein. Und diese Sehnsucht danach. Und jetzt komme ich zur Auflösung. Was ist die Ursache dieser Sehnsucht? Liebe. Sehr häufig ist Liebe Ursache von Sehnsucht. Ich bin geschäftlich sehr häufig unterwegs. Manchmal auch über Nacht, über 1, 2 oder längere Zeit. Und es ist schon so, dass ich einmal in der Woche übernachten, das kriegt man gut gebacken, das handeln wir oder handle ich ganz gut, meine Frau auch. Bei 2 wird es schon ein bisschen schwieriger, aber wenn es dann eine Woche ist, dann reicht es einem nach dem 3. Tag. Dann will man heim, dann will man nach Hause und da will man, oder ich, zu meiner Frau. Aus Liebe. Das ist so diese Sehnsucht, die einen krank machen kann, aber sie verbirgt auch die Vorfreude auf etwas. Und ich finde, das wird hier in diesen Worten ganz, ganz deutlich, dass es sagt, dieser Psalmist, ja, ich habe Sehnsucht nach Gott, weil ich die Gegenwart Gottes Liebe. Und sowas wird sichtbar. Sowas wird bemerkbar, sowas wird spürbar. Ob ich dieses Verlangen habe, und die Gegenwart Gottes zu kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir das heutzutage? Wie kommen wir in die Gegenwart Gottes? Beziehungsweise ich habe noch eine wichtigere Frage. Nicht die Frage, liebst du Jesus? Ich hoffe, das können wir einen Großteil mit Ja beantworten. Die Frage, hast du Sehnsucht nach Jesus? Hast du Sehnsucht nach dem lebendigen Gott? Und wie wirkt sich diese Sehnsucht aus? Weil da gibt es mehrere Varianten. Ich kann Sehnsucht hinnehmen oder ich kann dagegen arbeiten. Ich arbeite daran, dass ich sage, nee, einmal in der Woche über Nacht, das reicht mir, nur in Ausnahmefällen länger. Sehnsucht nach Gott. Sie entsteht durch Gottes Ferne, indem man sich von Gott entfernt, indem man gewisse Gewohnheiten, indem man gewisse Abläufe, indem man gewisse Lebenssituationen eine größere Priorität gibt als Gott. Und so werden oftmals Dinge, die deinen Alltag bestimmen, wichtiger als ein Treffen mit Gott. Sehnsucht nach Gott ist etwas, was dieser Psalmist immer wieder zum Ausdruck bringt. Da ist durchaus dann auch noch in den weiteren Versen etwas beschrieben. Augenblick, jetzt bin ich gerade. Da kommt es auch durchaus zu Aussagen wie Durst und Hunger nach Gott haben, nach dem lebenswichtigen Elixier. Und das ist nicht nur im Psalm 84, wo wir noch später drauf gekommen, sondern ich finde es auch so wunderbar im Psalm 62 beschrieben, wo der Psalmist sagt, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürsten Lande, wo kein Wasser fließt. Auch das stellt die Sehnsucht nach Gott uns deutlich. Hast du Sehnsucht nach Gott? Haben wir als Ethik Rief Sehnsucht nach Gott? Wie gesagt, es geht nicht darum, ob du an Gott glaubst, sondern es geht um deine Herzenshaltung, dein Hunger nach der Gegenwart Gottes. Eine Sehnsucht nach mehr Gott. Ein Durst, der dein Herzen und deine Gedanken immer wieder packt und dich dazu treibt, Gottes Nähe zu suchen. Und ich denke, man erkennt schon die Menschen, ob sie Sehnsucht nach Gott haben oder nicht. Man erkennt die Menschen, die eine Liebe zu Gott haben oder nicht. Man erkennt auch die Menschen, ob sie eine Sehnsucht nach der Liebe Gottes haben. Jetzt ist die Frage, wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Was sind deine Praktiken, um Gott zu begegnen? Gibt es sie überhaupt? Ist es dir wichtig? Und wir kennen, oder viele kennen die drei ausschlaggebenden oder sehr, sehr wichtigen Elemente, um Gott zu begegnen. Dazu darfst du dich hinterfragen, wie schaut es mit deinem Gebetsleben aus? gibt es neben den Mahlzeiten vielleicht auch Zeiten, wo du dich im Gebet Gott zuwendest, ihn suchst, ihn aufsuchst. Gott lässt sich auch in seinem Wort begegnen. Auch hier ist die Frage, wie sehr interessiert sich das? Welche Zeit nimmst du darauf in Anspruch? Und ich bin überzeugt, dein Gebetsleben und dein Beschäftigen mit dem Wort, es wird dich verändern. Warum kann ich das oder warum glaube ich das fest? Weil es bei mir so war. Weil meine Zeit, die ich gebe fürs Gebet und für das Bibellesen, die Prioritäten, die ich dem setze, an erster Stelle in meinem Leben kommt oder am Tag kommt. Und es verändert. Und es gibt noch die dritte Möglichkeit, die uns auch Jesus Christus nennt, wie man Gott begegnen kann. In der Gemeinschaft der Heiligen. Im Zusammenkommen unter Geschwistern. Und in der Wertschätzung der heiligen Gemeinde Jesu Christi. Diese Faktoren dürfen wir nicht unterschätzen. Gott erlebt. Er lebt heute noch. Und es ist so wunderbar, dass Gott sich nicht nur im Tempel zu Jerusalem finden lässt, sondern Gott will dir heute begegnen, hier und jetzt. Gott will dir begegnen im Gebet, will dir begegnen in sein Wort und er will dir begegnen in der Gemeinschaft zueinander. Und deswegen ist der Gottesdienst eine wichtige Institution. Deswegen ist die Gemeinde eine herrliche Institution, die Jesus Christus geschaffen hat. Weil sich Brüder und Schwestern miteinander treffen dürfen, weil sich Brüder und Schwestern miteinander austauschen dürfen und weil sich Brüder und Schwestern treffen dürfen mit Jesus Christus, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich unter ihnen. Und das ist die Sehnsucht, die in uns aufgeweckt werden soll. Das ist die Liebe, die auch spürbar werden soll. Das ist die Liebe, die sichtbar werden soll für dich und auch für den anderen. Begeisterung für Gott, die wir haben dürfen. Ich weiß es nicht. Also ich möchte jetzt auch dagegen vorhalten, dass wir kein falsches Spiel treiben müssen oder schauspielen müssen. Aber beginnen wir in der Früh in den Morgen in den Spiegel zu schauen und sagen, strahle ich Gottes Liebe aus für mich selbst? Strahle ich meine Zuversicht aus für mich selbst? Strahle ich die Allmacht Gottes aus für mich selbst und für meinen Nachbarn? Wie schaut es jetzt aus? Sind wir Gottes Gegenwart bewusst? Sind wir bewusst, dass wir leuchten dürfen als seine Kinder? Wir müssen unseren Blick immer wieder von uns weg zu Gott hinrichten. Aber warum ist diese Sehnsucht auch so wichtig für uns? In Gottes Gegenwart geschieht etwas mit deinem Herzen, wenn du es zulässt. Bitte Gott darum, dass dein Herz verändert und in dir die Sehnsucht nach ihm in dein Herz pflanzt. Wenn du in den Spiegel schaust, stell dir die Frage, wird diese Sehnsucht nach Gott, die Liebe, die du für ihn empfindest und die Freude, die du durch ihn erhältst, für dich und deinen Nächsten sichtbar? Zweiter Textteil. Und das ist der nicht so ganz so schöne Teil. Weil da geht es um das Tränental. Da geht es um die Situationen in deinem Leben, wo es dir nicht gut geht, wo du vielleicht zu durchstreiten hast. sollten wir auch noch lesen, gell? Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und vom Herzen dir nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quelle und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Jerusalem vor Gott. Herr, allmächtiger Gott, vernimm mein Gebet und höre mich, Gott Israel. Normalerweise ist es ja eher umgekehrt, dass man Menschen trifft, denen man es ansieht, dass es ihnen schlecht geht. Menschen, die man ansieht, dass es ihnen schlecht geht, obwohl man äußerlich oder vielleicht auch, wenn man sie näher kennt, gar nicht weiß, warum eigentlich. Es ist für mich so ein Segen, dass ich Geschwister kennenlernen durfte, denen es nach allen Anschein oder nach ja allen menschlichen Ermessen eigentlich schlecht geht und die trotzdem glücklich sind. Das ist ein Segen, weil glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden. Das ist dadurch möglich. Stärke und Freude und Glück zu finden in einer Situation, wo es nach menschlichem Ermessen einem nicht gut geht, aber durch Gottes Kraft und durch Gottes Nähe einem gut gehen zu lassen. Und wer von uns ist nicht gern glücklich? Ich bin wahnsinnig gern glücklich, wenn es mir dann gut geht. Und noch schöner ist, wenn dieses Glück durch Gott in mein Herz gelegt wird. Ist das nicht etwas Großartiges? Ist es nicht ein großes Geschenk, dass wir unser Glück und Unglück nicht nach den Lebenssituationen abhängig machen müssen? Auch wenn oftmals wirklich wir von Gott durch Täler des Tränen durchgeschickt werden. Es gibt Herausforderungen und Schwierigkeiten im Christenleben. Und diese Wegstrecke ist meistens nicht einfach. Aber es ist eben auch, es gibt diese starke Zusage, nämlich, dass das Tal der Tränen, dass diese Wüstenzeiten zu einem Ort der Quelle werden. Zu einem Ort, wo Wasser und Leben ist. Zu einem Ort, wo man neu aufblühen kann. Psalm 84 zeigt uns, oder zeigt mir, vielleicht darfst du es auch erkennen. Es gibt in allen Alltagsherausforderungen Leid, Schmerzen, Verluste, Tränen, aber auch Glück. Ein Glück, das ich erlebe, wenn Gott meine Stärke ist. Wenn Gott mein Zuhause wird, wenn ich dort wieder hin kann, zu diesem Tempel, zu der Allmacht, zu der Begegnungsstätte mit Gott. Und im Vers 8 heißt es, dass diese Menschen ihre Kraft nicht verlieren. So bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Jerusalem vor Gott. Oh, das ist jetzt sogar. Diese Täler und Wüstenzeiten in unserem Leben können uns extrem viel abverlangen. Sie können unsere Kräfte teilweise sogar übersteigen. Sie können uns in psychische, physische und geistliche Nöte bringen, die uns an den Rand der Verzweiflung treiben. Aber Gott sagt uns zu, gerade dort, wo unsere Kraftlosigkeit am größten ist, dort, wo unsere Täler oder Täler am tiefsten und die Tränen am dicksten sind, unsere Not am schwersten wiegt, gerade dort möchte er unsere Stärke und unsere Quelle sein. Und sehr häufig kommt es hier zu einer atypischen Handlung, indem es uns nicht gut geht, indem dass wir belastet sind, dass uns Nöte und Sorgen drücken, wir uns mehr und mehr von der Gegenwart Gottes oder von unserer Beziehung Gottes entfernen, indem wir weniger ins Gebet gehen, indem wir aufhören, die Bibel zu lesen, indem wir den Gottesdiensten fernbleiben und die Gemeinschaften der Christen nicht mehr suchen. Dadurch wird deine Situation nicht besser, sondern ich bin felsenfest überzeugt, sie verschlimmert sich dadurch. Was braucht man, damit ein solches Tränensal zu einem Ort der Quelle wird. Ist es ein starker Glaube? Ist es eine makellose Nachfolge, ein sündfreies Leben? Ich finde, wir finden die Antwort in Vers 6. Weil Gott unsere Stärke ist. Die Quelle ihrer Kraft, weil Gott der Sehnsuchtsort ist, den man aufsuchen soll und aufsuchen kann. Wenn wir die Gegenwart Gottes suchen, dann werden wir so manches Tränental durchschreiten können. Und für mich ist da auch noch eins wichtig. Wenn ich da am Psalm 23, ich komme ein bisschen in die Psalmen umeinander, Psalm 23 denke, wo es heißt, und wenn ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und für mich ist da in letzter Zeit ein Wort sehr, sehr wichtig geworden, nämlich das Durchwandern und nicht das Verweilen. Oftmals neigen wir dazu, in unseren Situationen, in unseren Nöten und Ängsten uns hinzusetzen und so bleiben und sagen, hey Gott, mach du. Vielleicht sagt man, ich kann nicht mehr. Vielleicht ist es aber, ich mag nicht mehr. Wo Gott sagt, hey, nein. Ich begleite dich, aber gehen musst selber. Ich kann dich schon mal ein Stück weit tragen. Aber du hast auch einen Auftrag. Geh durch. Ich bin an deiner Seite und glaub an mich. Ja, kommen wir zum letzten Teil. Verse 10 bis 13. Ihr verzeiht, dass ich ein bisschen raffe, weil ich finde diesen Psalm so großartig. Man könnte da wirklich sehr, sehr, sehr lang darüber sprechen und philosophieren. Vers 10. Gott, schau den König, unseren Beschützer, gnädig an. Hab Erbarme mit ihm, den du auserwählt hast. Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Lieber möchte ich Torhüte im Hause meines Gottes sein, als in den Häusern des Bösen zu wohnen. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schild. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der dir vertraut. Ein Tag bei Gott ist besser als 1000 irgendwo anders. Das ist die Aussage. Und sie ist begründet in Vers 12, denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schild, also ein Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Es gibt nichts Besseres als Gott, weil er für uns Sonne und Schild ist und weil er uns beschenkt mit seiner Gnade und Ehre. Ich möchte hier einen Schwerpunkt auf die Gnade noch setzen zum Abschluss, die Gott uns schenkt. Es ist kein beiläufiges Geschenk, welches er dazu gibt. Es ist vielmehr der Grund, dass diese Sehnsuchtsbeziehung, die wir Menschen zu Gott haben können, überhaupt möglich ist. Gott hat den ersten Schritt zu uns Menschen gemacht, indem er uns Gnade geschenkt hat. In Römer 3, 24 heißt es, aber was sich keiner verdient hat, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Was für ein Geschenk der Gnade und Güte. Also ich habe mich gefreut über die Fußballkarten. Gigantisch gefreut. Und das hat man mir angesehen. Wenn du das Geschenk der Gnade Gottes angenommen hast, die Vergebung, dann darf man das auch zeigen. Da darf man sich auch drüber freuen. Ich schließe mit dem für mich so herrlicher Zusage Gottes durch den Psalmisten. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Das Fundament dieser wunderbaren Zusage ist, dass wir unser Vertrauen auf den allmächtigen Gott setzen und seine Stimme gehorsam folgen. Nun, nur wenn wir in so einer Sehnsuchtsbeziehung zu Gott leben, nur wenn wir in dieser innigen Gemeinschaft mit ihm unterwegs sind, nur wenn wir dieser Beziehung auch eine Priorität geben in unserem Leben, ich glaube, dann werden die Segensströme fließen im vollen Ausmaß. Und dieser Segen wird in uns und durch uns für die Menschen um uns her sichtbar, weil wir dadurch Freude, Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen. Und das wünsche ich uns das gelingt, dieses Geschenk der Gnade Jesu Christi, diese Zuversicht der festen Beziehung zu Gott, die er uns schenkt, für andere nach außen und auch seine Liebe sichtbar zu machen. Der Herr ist so großartig. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt im Anschluss noch dieses Lied singen. Und ich werde jetzt noch abschließen zum Gebet. Und gleich im Anschluss werden wir das Lied auch betend singen. Ich lade dazu ein. Herr Jesus Christus, du großartiger Gott, wie herrlich ist es, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du da versprochen hast, du lässt dich finden. Jeder, der anklopft, wird dich finden. Und jeder, der nach dir sucht, kann kommen her. Und es ist so ein wunderbares Geschenk, diese Gnade, die wir haben dürfen, obwohl wir so viel Schuld auf uns geladen haben, sie vor dich zu bringen und du sagst, hey, das zählt nicht für mich. Du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich. Und ich bin da und ich verspreche dir, ich werde dich beschützen und ich werde dich behalten. Und ich verspreche dir, du wirst ein wunderbares Leben mit mir führen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns auch versprichst, die Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes feiern zu dürfen. Ich danke dir für das Geschenk, das du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, den wir begegnen dürfen in unseren Gebeten. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass wir dich erfahren dürfen durch dein Wort. Und ich preise dich und ich lobe dich, Herr Jesus Christus, dass ich dich erfahren darf, dass ich dich spüren darf, dass ich dich erleben darf in der Gemeinschaft der Geschwister. Amen.